Schön.
Gut, dann setzen wir jetzt unsere Diskussion zu den Interpretationsaktivitäten des IFSIC fort. Wir hatten ja den ersten der vier Topics auf unserer Liste schon abgearbeitet und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt in den zweiten, wobei das wahrscheinlich dann eher Peter vorstellen. Ne?
Na, den zweiten Punkt stelle ich noch vor. Es geht ja um eine weitere vorläufige Agenda-Entscheidung zu einer Frage, die IFRS 16 betrifft. Und ich fasse mal kurz zusammen, will aber auch mal das Ergebnis vorwegnehmen. Also das IFRIC war sich offenbar ziemlich einig und scheint auch jetzt keine ganz große Diskussion geführt zu haben. Also die Sachlage war zumindest im Kreis der IFRIC-Mitglieder eindeutig und einhellig. Es geht um Verträge, bei denen Stromspeicher vermietet werden. Und die Frage stellt sich, ob der Leasingnehmer hier den gesamten wirtschaftlichen Nutzen ziehen kann. Und zu dem Sachverhalt, also zu den Verträgen wird beschrieben, also es gibt halt den Leasinggeber, das ist der Eigentümer des Stromspeichers und es gibt dann den Leasing, nein, also der Eigentümer, der zugleich der Leasinggeber ist, genau, und dann gibt es den Leasingnehmer und das ist ein Stromhändler. So, dann zum Vertrag selber. Der Stromspeicher wird zu 100% vermietet und genutzt. Der Speicher ist nicht austauschbar und der Leasingnehmer, also der Stromhändler, kann jederzeit darüber verfügen, wann wie viel Strom in den Speicher eingespeist und entnommen wird. Dann wird festgelegt, es gibt eine fixe Leasinggebühr und die ist auch unabhängig davon, wie oft oder wie viel ge- oder entladen wird. Und noch einen wichtigen Punkt, und zwar wird angeführt, dass nämlich der Eigentümer, also der Leasinggeber selber, derjenige ist, der beim Stromnetz als Teilnehmer registriert ist. Und das ist damit auch der Netzeinspeiser. Und weil das Netz, das wird dann weiterhin beschrieben, weil das Netz einen zentralen Netzbetreiber hat, ist dann eben auch der Leasinggeber, sprich der Eigentümer des Stromspeichers, der Vertragspartner dieses Netzbetreibers. So, und dann wurde zu guter Letzt noch zum Sachverhalt beschrieben, dass es sich hier um sogenanntes, wie heißt das, Gross Pool Market, genau. Also es geht hier um die Marktstruktur und wir haben das ja bei früheren Themen schon gehabt. Es gibt Net- und Gross Pool Markets und hier wird nochmal beschrieben, also in einem sogenannten Gross Pool Market bedeutet das, dass der Netzbetreiber mit jedem Einzelnen, und zwar sowohl den Einspeisern als auch den Abnehmern, einzeln abrechnet. Es gibt also nie eine bilaterale Verbindung zwischen einem Einspeiser, also Stromlieferanten, und einem Stromabnehmer, zum Beispiel diesem Stromhändler. Soweit die Umstände. Und nun war die Frage, ob denn der gesamte ökonomische Nutzen aus der Speicherverwendung beim Leasingnehmer liegt. Das ist ja das eine Teilkriterium im Sinne von Kontrolle. Es wurde zugleich gesagt, dass das andere Teilkriterium, nämlich ob der Leasingnehmer voll über den Stromspeicher, also die Nutzung voll bestimmen kann, wann, wo und wie oft und so. Das wird als gegeben hingenommen und das hat das IFRIC auch nicht diskutiert. So, und jetzt stellte sich halt erstmal die Frage, was gibt es denn überhaupt für einen ökonomischen Nutzen aus der Speicherverwendung? Und da hatte der Submitter dann argumentiert, na entweder ist es eben die Verwendung der Speicherkapazität oder aber ist es nicht auch der Strom selber? Und da wurde ein bisschen hin und her argumentiert, weil es eben genau darum geht, dass aus Sicht des Mieters, also des Leasingnehmers, der Stromspeicher inklusive Strom quasi so ist, als ob der Stromspeicher den Strom freigibt. Und das ist doch fast eine Analogie zu einem Erzeuger. Und deswegen könnte man argumentieren, dass der Nutzen aus der Speichermiete darin besteht, dass der Strom entsteht. Und der andere Punkt ist, nee, oder das Gegenargument, nein, der Stromspeicher bietet nur den Nutzen, dass man Strom entladen oder reinspeisen kann. Also, dass der Stromspeicher B oder entladen werden kann. Und diese Ladekapazität oder überhaupt die Speicherkapazität ist der einzige Nutzen, um den es geht. So, kurzum, das IFRIC hat sich dem zweiten angeschlossen gesagt. Also, der ökonomische Nutzen eines Speichers ist einfach das Laden und Entladen. Strom erzeugt der Speicher selber nicht. Das ist also kein Produkt, das der Speicher zur Verfügung stellt. Und deswegen ist es hier ganz eindeutig, also über den Speicher kann der Leasingnehmer voll verfügen, er kann entscheiden, wann und wie und er hat vor allem den vollständigen Nutzen daraus. Deswegen ist dieses Kriterium erfüllt und deswegen gelten die Vorschriften für Leasingverträge. So, und entsprechend wurde dann auch formuliert, also es gab halt die vorläufige Entscheidung mit dem Hinweis, ist doch ziemlich klar, was der Standard verlangt, und wenn man das in dem Fall anwendet, dürfte es eigentlich keine Zweifel mehr geben. Okay, soweit die Argumentation bzw. die Beschlusslage. Gibt es aus eurem Kreis dazu Meinungen? Also, ich vernehme im Moment nichts.
Ich auch nicht.
Daraus folge ich erstmal, dass niemand Widerspruch empfindet oder das Ganze anders sieht. Na gut, dann würde ich das mal so als Fazit, als Zwischenfazit festhalten. Also es hat niemand Bedenken bei diesen Argumenten bzw. der Entscheidung, und dann würde ich das auch erstmal so als nicht kritisch festhalten. Wunderbar. Dann würde ich sagen, dass wir auch das zweite Thema nun besprochen haben. Und damit kommen wir zum dritten bzw. vierten Thema aus der IFREG-Sitzung. Und wie ich ja schon vorhin zusammengefasst habe, es ging darum, dass das IFREG um Meinung zu zwei der ISB-Projekte gebeten wurde. Und wie wir ja schon angedeutet haben, wir kommen mal zuerst zu dem Thema Statement of Cashflows. Wurde ja vorhin schon mal angedeutet, dass fast zeitgleich auch im ASAF das Thema der Projektstand vorgestellt wurde und dass ASAF auch um Meinung gebeten wurde. Und es ist kein Zufall, dass die Fragen, glaube ich, auch absolut identisch sind. Und deswegen sind wir jetzt mal an der Stelle, dass du, Robert, übernimmst. Und dann kannst du einfach gerne mal berichten, was du rund um das Thema beziehungsweise auch was in der IFREG-Befassung dazu geäußert wurde. Und ich glaube, es war auch so gewollt, dass wir auch noch mal darauf zu sprechen kommen, was in der ASAF-Runde dazu geäußert wurde. Deswegen, Robert, bitte.
Genau, also zur ASAF-Runde, da müsste Sven dann einspringen, die IC-Sitzung, die habe ich mir angehört. Und wir haben ja auch zur ASAF-Befassung vorab im September in der Fachausschusssitzung gesprochen. Es geht, und ich teile jetzt mal kurz meinen Bildschirm, es geht um die Klassifizierung von Cashflows in operativ, investiv und Finanzierung nach IS7 und deren inkonsistente Anwendung. Und wir hatten in der September-Sitzung für die Vorbereitung der ASAF-Sitzung schon diese Unterlage hier besprochen. Was das IASB-Staff an Informationen abfragt, ist einerseits, dass sie sagen, naja, wir haben Faktoren identifiziert, die dazu führen könnten, oder ja, Faktoren, die dazu, deren Meinung nach dazu führen, die Probleme beschreiben oder Schlüsselfaktoren, warum es eventuell bei manchen Geschäftsvorfällen schwierig sein kann, diese zuzuordnen. Und das ist die Tabelle, die ich hier gerade aufgelegt habe. Einerseits, weil Zahlungsmittelflüsse eventuell nicht die Definition von Investition und Finanzierung treffen und daher in diese resultierende Kategorie des Operating umklassifiziert werden, dass es eigentlich bei der Klassifizierung von Cashflows um die dazugehörigen Cashflows zugehöriger Items geht, dass die ursprüngliche Transaktion der Geschäftsvorfall nicht zahlungswirksam ist oder dass die Klassifizierung eben von der eigentlichen Hauptgeschäftstätigkeit abhängig ist bei der Einordnung. Wir hatten uns diese Grafik auch schon angeguckt und die IC-Sitzung war in der Hinsicht ganz interessant, weil das IFRS-Staff hier auch nochmal aufgeklärt hat, worum es hier eigentlich geht. Weil die sagen einerseits, das sind diese Faktoren, dann haben sie Beispiele darunter und sagen, naja, an sich sind wir aber der Meinung, dass IAS-7 hier die Vorgaben so genau trifft, dass man diese eigentlich einordnen kann. Die Beispiele sind aber jene, die wir auch schon festgestellt haben, vielleicht nicht für jedes, aber wir haben, glaube ich, über viele gesprochen, wo wir gesagt haben, naja, eigentlich ist es ja nicht ganz eindeutig. IAS-7 hat da zwar eine Vorgabe, aber wo man das jetzt einsortiert, das ist eigentlich nicht so ganz klar. Und da wurde jetzt nochmal klar gemacht in dieser Sitzung, dass dass das Ziel eigentlich ist, ob man Faktoren identifizieren kann, wenn man wo es Probleme gibt, also diese Überschriften hier quasi. Und wenn man hier eindeutig sagen kann, ja, das sind die Probleme, dass es dann Klarstellungen seitens des ISB geben könnte, wie diese denn anzuwenden sind, damit es eindeutig und konsistenter angewendet wird. Weil das Ziel bei der Überarbeitung des Projekts ist es jetzt nicht, neue Klassifizierungskriterien zu schaffen, sondern eigentlich nur die konsistentere Anwendung der Klassifizierung sicherzustellen. Und für die einzelnen Beispiele haben dann auch die IC-Mitglieder jeweils Beispiele gefunden, warum es eben nicht so eindeutig sein kann, diese zuzuordnen. Das war der erste Teil. Und man hat auch gesagt, also diese vier Kategorien hier oben, die sind auch nicht abschließend. Da könnte es auch noch weitere geben. Das hörte sich hier aus der Unterlage selbst nicht so an. Das hat aber das IFB-Staff selbst auch nochmal klargestellt, dass es eben keine abschließende Aufzählung ist. Und wie gesagt, also die ganze Übung machen wir jetzt, um das Scoping, also um den Umfang eines möglichen Projekts abschätzen zu können. Hier werden noch keine abschließenden Entscheidungen getroffen. Das kommt dann nach jetzigem Zeitplan im Quartal 1 2026. Im weiteren Verlauf ging es dann vor allen Dingen darum, nochmal Rückmeldungen zu Informationen zu bekommen, die das ISB schon aus Outreach-Veranstaltungen bekommen hat hinsichtlich verschiedener Geschäftsvorfälle, wo es offensichtlich Probleme geben soll bei der Klassifizierung dieser einzelnen Kategorien in IAS 7. Unter anderem zum Factoring, Foreign Exchange Differences. Das sind Beispiele, die wir alle schon kennen. Es sind nämlich die, also in dem Fall sind es 8, aber für die ASA-Sitzung war es noch eins mehr. Das muss ich jetzt nicht auflegen. Und hier wurde dann nochmal, wurden die IC-Mitglieder gefragt, was denn eigentlich Rückmeldungen sind zu diesen einzelnen Beispielen und warum es da zu Problemen kommen kann und ob diese Probleme eigentlich hinsichtlich IAS-7 bestehen oder eigentlich aus einem anderen Standard kommen und dort ein Ermessensspielraum besteht bei der für den jeweiligen Geschäftsvorfall, wie der eventuell interpretiert werden kann und dann aber nach IAS-7 unterschiedlich kategorisiert wird. Ja, und da gab es halt unterschiedliche Rückmeldungen, unter anderem zum Lease Accounting, die Frage Cashflows related to the in-substance purchase of an asset versus a lease. Und da wurden halt die verschiedenen Varianten besprochen, was es sein kann, also Leasing normalerweise Cashflow aus Finanzierung, wenn es ein Kauf ist, dann ist es eher Investition. Dann fragen, ja, was ist denn eigentlich, wenn wir eine Vorauszahlung haben, bevor eigentlich das Leasingverhältnis beginnt, was machen wir dann damit? Was ist mit einem Lease-Buyout, wenn ich während das Leasingverhältnis schon läuft, auf einmal eine Kaufoption habe, wie beurteile ich das dann? Führe ich das aus oder nicht? Könnte eventuell zu einer unterschiedlichen Kategorisierung innerhalb des Cashflows, innerhalb der Kapitalflussrechnung letztlich führen. Und so wurden viele Beispiele hier durchdiskutiert und letztlich kam heraus, dass es halt für fast jedes dieser Beispiele Situationen gibt, in denen das eben nicht ganz eindeutig ist, wie die Klassifizierung letztlich aussehen kann, je nachdem wie der Geschäftsvorfall aussieht. Und das war die Rückmeldung vom IC und Sven hat ja schon angesprochen, für die ASAF-Sitzung gab es noch eine weitere Unterlage, die hatten wir auch im September besprochen, wo die ASAF-Mitglieder auch um schriftliches Feedback zu diesen Geschäftsvorfällen, die ich jetzt hier gerade aufgelegt habe, gebeten wurden, inwieweit wir denn hier den Sachverhalt beschreiben können, der dazu führt, dass es eventuell nicht eindeutig ist, wie eine Klassifizierung nach IAS-7 aussieht. Plus die Frage, wie weit verbreitet das Ganze ist und wie man das eventuell abstellen könnte und ob man das hier diesen Kategorien zuordnen kann, diesen 4 oder eventuell dann einer anderen. Dazu haben wir einerseits schon, das haben wir im September beschlossen, wie bei IC-Eingaben sonst üblich, das an die 5 großen Prüfungsgesellschaften weitergeleitet. Da habe ich auch schon Rückmeldungen bekommen. Zusätzlich wollen wir jetzt aber auch die Ersteller befragen, nämlich über diesen CAO-Call-Verteiler. Und in dieser Umfrage gibt es quasi dann diese Beispiele. Und wir fragen, wie gesagt, die Unternehmen, habt ihr dabei Probleme gehabt, hinsichtlich dieser Geschäftsvorfälle mal diese zuzuordnen in, es ist ein operativer Cashflow, Investiv oder Finanzierung, plus die Frage, wie man das abstellen kann. Also die Frage der Kategorisierung, das würde wahrscheinlich zu weit führen, um jetzt eine kurze Umfrage zu machen, denen das zu erklären, was da eigentlich für einen Sinn hintersteckt. Und die Frage, inwieweit das jetzt in unserer Jurisdiktion verbreitet ist, kann ja ein Unternehmen für sich auch nicht beantworten. Und diese Umfrage, die wollen wir heute noch rausschicken. und dann im Rahmen des CEO-Calls dann nächste Woche schon erste Ergebnisse vorstellen. Und das soll dann bis 3. November an das ISB-Staff zurückgeschickt werden. Aber also das sind in der Hinsicht dann keine neueren Informationen als die aus dem September, nur dass wir diese Umfrage jetzt heute starten würden. Und Sven, also wenn du noch Updates hast aus der ASAF-Sitzung, dann kannst du hier gerne ergänzen.
Ja, geil. Also, das ist ja schon gut zusammengefasst und ich, also, wie, vielleicht nicht überraschend, das, was wir live in der Sitzung besprechen, ist häufig sehr, sehr ähnlich spiegelbildlich wie das, was auch beim BIC so rausgefiltert wird, weil ja letztlich sich da viele auch sowieso schon untereinander abstimmen und unterhalten. Das hat, glaube ich, ist schon einigermaßen repräsentativ. Von der Idee her, glaube ich, so eine Frage ist beim BIC auch natürlich gut angelandet, weil ich dann da auch vielleicht noch viel stärker mal ein paar einzelne War Stories von aus Preparer-Seite hören könnte. Ich kann eigentlich nur eine Sache noch ergänzen. Ich zeig noch mal kurz für euch. Machen wir jetzt hier. Zack. Also das ist das Dokument, was Robert noch meinte, das ist jetzt sozusagen dieses schriftliche Papier, wo diese insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also einmal 5, einmal 4 Dinger noch besprochen sind, und dann ist hier mal so ein Kurzabstrakt, ja im Prinzip nur zwei Absätze, wenn man so will, um dem erst noch mal ein bisschen Flavor dazu zu geben. Und was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben gesagt, naja, das Dokument ist natürlich ganz nett als Beipackzettel, aber sinnig wäre es ja irgendwie strukturiert, die Fragen zu stellen. Und das geht jetzt vielleicht zurück, was ich auch bei ASAF dann nochmal angesprochen habe. Also in der ASAF-Runde hat im Prinzip jeder erstmal nur so ein bisschen dargestellt, ob und wie er tatsächlich auch jetzt diese Empirie ein Stück weit herstellen möchte. Da haben sich jetzt eigentlich noch gar nicht so viele aus dem Fenster gelehnt mit einer konkreten Einwertung zu den neuen Punkten, sondern viele haben auch ein bisschen erzählt, so ich auch, wie wir das Ganze jetzt begleiten wollen. Und das sage ich euch jetzt auch nochmal. Also wir haben gesagt, diese Umfrage, die wir jetzt an den CRO-Call-Verteiler schicken, ist so ein kleiner Online-Fragebogen. Also wir haben versucht, das ganze Ding jetzt umzumünzen einfach in so einen Online-Survey, wo man zu den neuen Kategorien erstmal angeben kann, ja oder nein. Sehen wir da eine Diversity oder eine Unklarheit oder nicht? Und da, wo man sie sieht, wo man dann ja angeklickt hat, da kann man dann noch einen Prosa-Text dazu schreiben, wie das aussieht. Genau. Kannst du auch mal kurz zeigen, wie das Ding jetzt im Moment aussieht, ne? Das sind die neuen Themen, und je nachdem, wo man jetzt ja anklickt, dann geht auf der nächsten Seite, also jetzt in dem Fall, ne, nur die erste und die letzte zum Beispiel, kriegt man zu der ersten und der letzten dann hier nochmal eine extra Frage, wo man jetzt da so sein Mund dann hinterlegen kann. Und ich hatte mal zurückgefragt an den Staff in der ASAF-Sitzung, ob die selber auch so eine technische Lösung mal in Erwägung gezogen haben. Weil ich habe gesagt, also gerade bei sowas, wenn es jetzt darum geht, eine Reihe von Pattern abzufragen, letztlich immer mit der gleichen Fragestellung, bietet sich das eigentlich an für irgendeine Art von strukturierten Fragebogen. Und das Papier, was ich euch gerade gezeigt habe, das ist ja eigentlich schon, geht genau die neun Punkte dann nochmal durch. Und dann habe ich gedacht, das wäre natürlich eigentlich bei solchen Sachen dann ganz geschickt, wenn dann eine so eine Plattform irgendwie da wäre, wo dann alle quasi was reingeben können, so eine Art von Survey. Das haben die aber erstmal nicht vor, das haben sie auch nicht so weiter verfolgt. Vielleicht haben die auch ein bisschen die Bedenken, wenn der ISB selber so eine Art von Survey lostritt, dann kommt da vielleicht so viel Kram rein, dass das schwer zu handhaben ist. Ich weiß es nicht, also von solchen strukturierten Fragebogenlösungen haben sie da jetzt erstmal Abstand genommen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann das ist das, was wir jetzt quasi machen, dann versuchen wir das mal zu transformieren in so einen Online-Server, einfach um die Barriere, das zu beantworten, jetzt nicht so hoch zu machen, weil das, glaube ich, besser funktioniert, als einfach eine Mail mit dem Dokument rumzuschicken. Und genau, also das ist jetzt im Moment der Verfahrensstand. Ich habe dann auch gedacht, also innerlich wollte ich jetzt auch der Empirie sozusagen nichts vorwegnehmen. Ich habe gesagt, wir werden das genau über den Preparer-Verteiler bei den Chief Accountants machen. Wir haben jetzt nächste Woche eben einen Chief Accountant Officer Call, das bietet sich jetzt also ganz gut an. Und wollen wir mal gucken, wenn wir das jetzt heute rausschicken, wie viel sich da bis nächste Woche schon zu äußern. Wir werden es sehen. Lassen sicherlich dann die Befragung aber danach noch weiter offen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ja, das vielleicht dazu, und Carsten hat sich gemeldet.
Sven, ich finde das technisch eine super gute Idee, und wir sollten mal dann auch evaluieren, also wir sehen ja, wie viele Meldungen da kommen, Und wenn das irgendwie vernünftig ist, dann könnten wir das doch, ich meine, könnten wir das auch wieder Vorlage legen, dass wir das auch für unsere Sachen gegebenenfalls einstielen. Das war doch jetzt, habe ich richtig verstanden, ASAF.
Ja, aber den Fragebogen, den du gerade gesehen hast, den haben wir gemacht. Das hat Robert gemacht. Das haben wir gemacht. Nein, ich sage ja, das war ja genau, um das nochmal deutlich zu machen, das war ja genau meine Frage, weil ich gesagt habe, wir sind national jetzt dabei, eure Prosa in einen Online-Survey zu übertragen, ja, um es sozusagen einfach zu machen, darauf zu antworten, weil das besser funktioniert als nur per Mail mit diesem PDF. Und daraufhin habe ich die Frage zurückgestellt, habt ihr selber als IRSB-Staff darüber mal nachgedacht, sowas zu tun? Und da haben sie eben gesagt, nee, erstmal nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, gut zu wissen, dann verfolgen wir halt das, dass wir das national,
ja,
dann so abfragen. Und wir haben jetzt den Text erstmal natürlich auf Englisch gelassen, A, weil er im Original so war, und B, weil ja schon das eine oder andere Unternehmen dann vielleicht auch wirklich da mit internationalen Kollegen arbeitet. Also das brauchen wir jetzt, da die Übung brauchen wir jetzt nicht auf Deutsch machen. Und da sagen, aber ihr könnt auf Deutsch oder Englisch antworten, das ist uns im Prinzip egal, aber das ist jetzt unsere nationale Erhebung, die wir gerade gezeigt haben.
Das ist eine großartige Sache. So.
Ja. So viel dazu. Und ja, also wir können jetzt gerne natürlich schon mal, wenn da jemand schon inhaltlich Meinung hat, was einzusammeln. Ansonsten bin ich da tatsächlich mal auf die Empirie gespannt. Die Rückmeldefrist, was war es, irgendwie 5. November oder sowas? Anfang November, ne, Robert?
3. November an ISB.
Ja, da müssen wir mal so ein bisschen gucken, aber ich mache jetzt, glaube ich, auch ein bisschen davon abhängig, was wir da als Feedback bekommen, ob das dann sinnig ist, in der Forschungsbefassung irgendwo nochmal aufzugreifen. Aber jetzt warten wir erstmal. Jetzt gucken wir erstmal. Ich werde, wie gesagt, wir schicken das jetzt raus und wir werden dann nächste Woche in den CAO-Call natürlich auch nochmal die Werbetrommel dafür rühren. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass viele jetzt die Mail noch nicht so ernst nehmen, aber wenn wir es dann persönlich nächste Woche nochmal erzählen, dann vielleicht auch nochmal ein paar motiviert sind, und ich fände es natürlich gut, wenn zumindest ein paar da auch was zu sagen. Es ist auch okay, wenn da alle überall Nein ankreuzen, dann wissen wir auch Bescheid. Aber das glaube ich nicht. Ja, also wer das ehrlich sich anguckt, der wird schon, glaube ich, ein paar Fragezeichen haben können. Gut. Ja, so viel dazu. Mehr habe ich dazu jetzt auch nicht sinnvoll beizutragen.
Ja, soll ich den Faden wieder aufgreifen?
Ja, dann mach gerne.
Gut, dann auch wenn ich nicht, habe ja nicht viel zu sagen, außer darauf hinzuweisen, dass noch ein letzter Punkt aus der EFRIC-Sitzung offen ist, nämlich das Projekt BCDGI, und dazu übergebe ich mal direkt an Peter.
Ja, danke Jan. Ich glaube, ich brauche an der Stelle auch nicht zu weit aufholen und ausholen, weil Sven ja bereits schon was zu ASAF gesagt hatte. Wir hatten das Thema ja natürlich in unserer September-Sitzung. Es ist bei dem IFS-IC so gewesen, dass denen die gleichen Fragen vorgelegt wurden, die wir in der September-Sitzung zu dem Thema diskutiert haben. Das heißt, prominent ging es um das Thema der Ausnahmeregelung, welches einem Unternehmen erlaubt, bestimmte Informationen nicht offenzulegen, wenn zu erwarten ist, dass diese erreicht eines der wichtigsten Ziele des Erwerbers zum Erwerbszeitpunkt für den Unternehmenszusammenschluss ernsthaft beeinträchtigen würde. Und das Ganze halt in Verbindung mit der Frage, ob auch andere Einflussfaktoren berücksichtigt werden sollten, die halt nicht klassische Ziele eines Unternehmenserwerbs sind, aber die vielleicht gewisse Hygienefaktoren darstellen könnten. Und das war halt auch so grundsätzlich die Sichtweise des ICs. Also die Mehrheit der IC-Mitglieder hat angeführt, dass es in bestimmten Jurisdiktionen rechtliche Rahmenwerke gibt, beispielsweise halt Kartellgesetze, Datenschutzgesetze und Ähnliches, die halt einzuhalten sind und die es dann erschweren können, dass man Informationen veröffentlicht oder auch überhaupt Synergien richtig beurteilen kann. Und sie haben auch nochmal betont, dass halt die Einhaltung von lokalen Gesetzen ein wichtiges Kriterium ist und die IFRS natürlich nicht dazu verleiten dürfen, diese zu brechen. Ich glaube, das ist wenig überraschend. Dementsprechend haben sie sich dafür ausgesprochen, dass die Ausnahmeregelung solche Situationen auch umfasst, haben aber auch darauf hingewiesen, dass die Ausnahmeregelung trotzdem eng genug gefasst werden soll, dass nicht irgendwie die Transparenz zu sehr unterlaufen wird. Und sie haben noch angeführt, dass es halt ein schwieriges Thema ist und dass deswegen halt auch mit Anwälten oder Regulatoren halt im Zweifelsfall von bestimmten Jurisdiktionen gesprochen werden sollte. Ja, das nächste Thema auch zu dieser Ausnahmeregelung war ja, ob Beispiele dazu helfen könnten. Da waren manche IFSIC-Mitglieder der Meinung, dass die zur Klarstellung der Kriterien und Prinzipien helfen könnten. Die dafür waren, haben sich dann dafür ausgesprochen, dass gewisse Themen wie Restrukturierung, Personalabbau und Ähnliches da halt auch mit berücksichtigt werden sollte und dann aber auch ein paar Eventualitäten mit eingebaut werden sollten, wie zum Beispiel Gewerkschaftsverhandlungen oder ausstehende Zustimmung vom Staat oder lokalen Behörden. Genau, und auch bei dem Thema Beispiel, da sind wir ja auch schon mal dran vorbeigekommen in unserer September-Sitzung, ist es halt so, dass die Beispiele, die gefunden werden oder gegeben werden, aber trotzdem so formuliert werden sollen, dass sie keine Möglichkeit bieten, dass sie entweder falsch verstanden oder vielleicht sogar falsch genutzt werden können, im Sinne, dass halt dadurch die Hintertür sozusagen die Ausnahmeregelung weiter gefasst wird, als das eigentlich beansprucht ist. Das letzte Thema, auch da hat Sven ja schon die ASAF-Befassung dazu kurz umrissen, war ja die Beispiele zur Verbesserung des aktuellen Potenzials eines Vermögenswerts für Umstrukturierung, Verbesserung der Wertsteigerung, also halt Restructuring und Asset Enhancements. Und da war die Mehrheit der IC-Mitglieder der Meinung, dass Beispiele durchaus hilfreich sein könnten. Da insbesondere das gegebene Beispiel, welches das DAF da vorgeschlagen hatte, zu viel Sicherheit umfasste. Also das war eigentlich zu eindeutig. Und es sollten realistischere Rahmenbedingungen aufgeführt werden und auch da gewisse Unsicherheitsfaktoren mit Beispiel abgearbeitet werden, wie halt Zustimmungen, Gewerkschaften oder unterschiedliche Zeitpunkte, an denen Sachverhalte geplant sind, um wirklich die notwendige Grenzziehung sozusagen besser herauszuarbeiten und nachvollziehen zu können. Also ich glaube, das überrascht jetzt alles nicht so an Meinungen, passt auch zu dem, was Sven vorhin dargestellt hatte, und damit wären wir an der Stelle, glaube ich, auch durch das Thema schon durch.
Ja, gibt es dazu noch Anmerkungen? Scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Ich denke, hier haben wir jetzt ja auch keinen akuten Handlungsbedarf. Ja. Ich meine, wir haben natürlich, aber das jetzt geht jetzt wieder aufs Projekt in Gänze zurück, glaube ich, unterm Strich immer noch das Thema, was die Verordnung der Angabepflichten überhaupt im Anhang angeht. Das ist so eine grundsätzliche Frage, die übrigens auch einige andere noch relativ kritisch sehen, also zum Beispiel die Kanadier sind da auch relativ vokal, dass das eher was für ein Management-Report wäre, aber das ist wieder noch so ein Seitenstrang aus dem Gesamtthema, jetzt hier im Konkreten, glaube ich, noch ohne weitere Befassung, glaube ich, passt das erstmal soweit. Ja, dann würde ich jetzt mal zusammenfassen, damit haben wir ja die vier Themen durch, Jan. Ich glaube, von deiner Seite wäre jetzt blieb ja eigentlich nur noch die Zusammenfassung, und ich glaube, die sieht so aus, dass wir zu der ersten Thematik, zu IFRS 18, uns äußern wollen und auch durchaus kritisch äußern wollen, wie ich das vernommen habe, und zu den anderen Themen eigentlich jetzt keinen Handlungsbedarf haben.
Ja, absolut, so sehe ich das auch.